zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
6, 7, 8.
Du weißt schon, dass ich das absolut drin lassen werde, dein Weiterzählen. Okay. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Folge 234 von Distanz und Gloria. Sie sind wieder da. Die Rekonvaleszenten sind gesund genug, dass sie sich wieder vors Mikro geschleppt haben und grüßen allerseits sehr herzlich unter anderem den Herrn Stett am anderen Ende der Leitung. Es kann sein, dass es hier und da immer mal noch knuspert auf der Stimme. Das bitte ich zu entschuldigen. Weitere Details folgen dann jetzt gleich. Zunächst aber die wichtigste Frage des Tages. Herr Stett, wie geht's dir denn?
Ein kleines bisschen schlechter, als es mir noch vor 20 Sekunden ging. Aus dem Grund, weil ich gerade eben realisiert habe, dass die einzige Frage, die ich dir wirklich stellen wollte, bevor wir aufgenommen haben, die ist, wie es dir geht. Erzähl mal.
es geht wieder. Aber letzte Woche war tatsächlich so schlimm, erkältungsmäßig, dass ich 2 von 3 Konzerten nicht singen konnte und mich durch das dritte so ein bisschen im Ensemble verstecken musste. Was ging und auch kein großes Problem war, aber ist natürlich dann in dem Zusammenhang wirklich ein Zustand, in dem es nicht so wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, das ist einfach so, aber das gehört halt auch dazu. Also es war so, dass wir ja am Mittwoch nach Bamberg gefahren sind für die Verleihung des International Classical Music Award. Das war eine schöne Veranstaltung, aber ich merkte da schon, es kribbelt hinten im Halse, das könnte lustig werden. Und am Donnerstag darauf, an dem wir zu Proben in Berlin gemeldet waren, für zunächst Johannes Passion für den Freitag, dann hatten wir am Samstag noch ein eigenes Konzert bei den Equinox Musikfesttagen und am Sonntag war dann das Abschlusskonzert, wo ich auch nochmal hätte singen sollen, da Actus Tragicus von Bach, Solo. Und an dem Donnerstag, wo die Probe eben für die Johannes Passion eingesetzt war, wachte ich früh auf und hatte einen Kontraass. Und wer mich kennt und meine Stimme ein bisschen kennt, weiß, das tief, das zu tief. Und wenn die so tief liegt, dann ist es unwahrscheinlich, dass da oben hohe Töne rauskommen. Und genau so war es dann. Ich bin dann mitgefahren nach Berlin, habe versucht, mich irgendwie einzusingen. Aber das zeichnete sich dann im ersten Orchesterdurchlauf ab, dass das, sagen wir mal, wenigstens ein ambitioniertes Unterfangen ist. Und dann kam auch noch Husten und wirklich richtig Rotz dazu. Und dann war es relativ aussichtslos. Habe mir dann von meinen Kollegen aus Leipzig, weil die dort noch 2 abgesetzt haben, einen Pariboy mitbringen lassen und habe mich dann Donnerstag, Freitag hinter einen Pariboy geklemmt und inhaliert wie ein Weltmeister, damit ich dann Samstag wenigstens das Amakord-Konzert absichern konnte und habe dann am Sonntag quasi auch meine Solo-Verpflichtung outgesourced. Das hat zum Glück ein Kollege übernehmen können. Von daher ist es kein großer Schaden entstanden, aber ich lag schon amtlich flach und bin jetzt so seit Dienstag eigentlich wieder so richtig auf dem Damm und die Stimme macht jetzt so seit gestern wieder mit, so ungefähr. Ja. Das heißt aber,
ja, das ist
es ist soweit erstmal ausgestanden und überstanden und dementsprechend können wir auch aufnehmen, aber in der Tat musste ich dann die Entscheidung treffen, wenn ich Konzerte absagen muss, weil ich krank bin, kann ich keinen Podcast aufnehmen. Das ist einerseits eine ethische Frage und andererseits wäre es auch wirklich einfach für euch nicht schön gewesen, weil so viel Rotz und Husten habe ich auch lange nicht mehr gehabt.
Also sagen wir mal so, für mich ist es immer schön, mit dir zu reden, aber es ist natürlich nicht schön, dich leiden zu sehen. Und den Anblick ist nett, dass du mir den erspart hast.
Ja, sehr gern. Da denke ich auch immer an meine Umwelt.
Ja, genau. Also das ist ja wirklich, schwingt kaum Sarkasmus mit in unseren Worten.
Ich gebe mir aber tatsächlich, das ist das vielleicht als kleine Ernsthaftigkeit im Sarkasmus, ich gebe mir tatsächlich Mühe, wenn ich krank bin, nicht so ganz die Männergrippe raushängen zu lassen. Ja, man leidet auch ganz gerne mal ein bisschen. Aber ich versuche das nicht über Gebühr auszureizen.
Das ist sehr, sehr umsichtig von dir. Ja, also nee, aber es ist sehr, sehr schön zu hören, dass es dir jetzt wieder besser geht, weil man hat sich ja doch Sorgen gemacht, weil du bist ja selten wirklich so sehr krank, dass du wirklich mal was absagen musst. Ne? Und ja. Deshalb habe ich mir da schon so ein bisschen, ich habe dich ja auch, wie du weißt, oder das mache ich ja auch nicht so oft, ich habe dir ja ungefähr jeden Tag geschrieben, wie es dir geht, das mache ich selten.
Habe ich mich aber gefreut.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber deshalb habe ich es tatsächlich nicht gemacht, sondern weil es wirklich lange nicht so war, dass ich mir wirklich mal Sorgen gemacht habe.
Also es war...
Naja, das gehört auch mal dazu.
Es war vom Timing her halt ungünstig, glaube ich, weil so im Prinzip der Tag, an dem ich keine Kieferschmerzen mehr hatte von meiner Zahn-OP, das war der Tag, wo es dann losging mit Krankwerden. Das war so ein bisschen dämlich. Aber wer weiß, da war das Immunsystem vielleicht dann auch irgendwann mal ein bisschen erschöpft oder was. Ich weiß es nicht, was da irgendwie für ein Keim reingekrochen ist. Ist auch wurscht. Fakt ist aber, dass es ja relativ lange erstmal gehalten hat. Ich glaube, das letzte Mal krank war ich vor dem Mendelssohn-Projekt im November irgendwann. Und dann
perfekter also, Zeitpunkt.
Ja, und dann auch jetzt ist es eigentlich ein fast perfekter Zeitpunkt, dadurch, dass kein Konzert ausfallen musste und dann nächste Woche Paris ansteht, haut das eigentlich ganz gut hin zeitlich. Aber schön ist das natürlich trotzdem nie. Und auch auf diesen Zustand dann singen zu müssen und man bellt sich da den ganzen Tag die Seele raus. Kommt gleich der Morgenschleim noch, ist halt auch nicht immer geil und ist auch tatsächlich für die Stimme nicht ganz ungefährlich. Von daher war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, die Solo-Sachen nicht zu machen, dass man eben nicht voll aus Material singt, sondern sich beim Ensemble dann auch ein bisschen mit durchmogeln kann. Zu fünft ist das ja doch leichter, als wenn man da alleine steht auf der Bühne.
So, es gibt dazu noch übrigens zu sagen, zu dieser Paris-Angelegenheit, dass ich ja aktuell Standby habe. Also eine Kurzzeitbereitschaft. Das bedeutet, wenn ich kann jetzt auch jederzeit, während wir aufnehmen, theoretisch angerufen werden und dann muss ich innerhalb von anderthalb Stunden am Flughafen sein. Wer weiß wohin, keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz spannend. Das kann auch übermorgen so sein. Ja, das Stand jetzt fliege ich diesen Flug nicht, den gewisse Menschen nach Paris übernehmen, ja, oder in dem die drin sitzen, aber man weiß ja nie. Aber den Flug zurück, da bin ich definitiv auf einen anderen Flug eingeteilt, leider.
Schade. Es hätte ja mal klappen
aber können. Aber es ist trotzdem schön, dass du mir die immer wieder mitteilst, weil es wird eines Tages klappen.
Ja, es ist ja, also wir versuchen ja auch mittlerweile, nicht zuletzt auch, weil wir durch die Stiftung ja auch ein bisschen in der Verantwortung sind, versuchen mittlerweile uns schon zu überlegen, welche Strecken wir wirklich fliegen und ich versuche mir das auch natürlich, gut zu überlegen.
Natürlich, richtig
es
so.
Ist, ja. Es ist manchmal, aber was die Zugverbindungen angeht, wirklich einfach ein fiescher Albtraum.
Es ist katastrophal, ist so.
Also da haben wir wirklich einfach Nachholbedarf, was die Infrastruktur angeht, und zwar an allen Ecken und Enden. Ich würde mir für die Umwelt wünschen, dass das schnell geht. Aber so haben wir immer mal noch die Möglichkeit, dass wir doch nochmal zusammen ins Flugzeug kommen, auf ein Verkehrsflugzeug.
Also es weiß ja jeder, dass wir beide... Auch ihr, also als Amakot und überhaupt ihr als Familie, wir als Familie umweltbewusst leben und das tun wollen nach wie vor. Also das ist, glaube ich, klar. Abseits davon ist es natürlich auch schön, wenn wir beruflich zusammen was zu tun haben. Mein Job ist nun mal so, dass wenn wir beruflich was zusammen zu tun haben, dass das der Umwelt weniger zuträglich ist, als wenn wir bei deinem Job beruflich was zusammen zu tun haben. Und ich glaube, das ist hier auch bekannt denjenigen, die hier zuhören.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, dass wir das jetzt so auswalzen, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil, guck mal, wenn wir in meiner Profession zu tun haben, kommen ja meistens auch viele Menschen zusammen. Wobei man sagen muss, dass mittlerweile wirklich...
Das ist bei mir auch nicht anders.
Ja, okay, touché. Wobei man ja, also bei uns reisen sie ja wirklich an, auch da gut, bei euch reisen sie ja auch an. Also dadurch, dass ihr nicht in jeder Stadt einen Flughafen habt, ja, ist schon richtig. Gut, streichen Sie das. Hast gewonnen. Ja, du bist umweltschädlicher. Du hast gewonnen.
Ich würde jetzt nicht sagen ich, aber ich sag mal so, das, was ich tue.
Deine Profession.
Ja, genau. Aber es ist so, dass man natürlich auch da, das haben wir hier auch schon ab und zu mal diskutiert, auch da kann man Unterschiede machen. Man muss halt nicht den sogenannten Fliesenleger machen. Ja, kacheln bis zum Boden. Sondern man kann ja auch umweltschonend einen Anflug gestalten.
Naja, und dann musst du das Flugzeug ja auch nicht jedes Mal auf der Landebahn eingraben, sondern kannst es ja auch sanft aufsetzen.
Aber haben wir ja schon drüber gesagt, eingraben ist für die Umwelt am Ende besser.
Weil es dann nicht mehr fliegen kann, meinst du?
Nee, weil man ja quasi damit schon Bremsenergie vernichtet, indem man ein bisschen das in die Stoßdämpfer gibt, ein bisschen Energie.
Naja,
das halten die ohne Probleme aus. Ja.
Redst du doch schön, ja. Das harte Aufsetzen.
Nee, aber ist tatsächlich eine Veröffentlichung von Airbus, dass gewisse Fluggesellschaften zu weich landen, damit quasi zu viel Gummiabrieb auf den Rädern ist, zu viel Bremsverschleiß etc., zu viel, zu lange der Umkehrschub verwendet werden muss, weil du kannst dadurch das etwas härtere Aufsetzen mal eben schon 20 km/h Bremsenergie wegnehmen. Das ist wirklich so.
Ich weiß nur, ja, dass tatsächlich Airlines wie Ryanair das als Verordnung rausgeben, dass die härtere genau. Landung bevorzugt ist, um eben genau so Verschleiß und Kraftstoff zu sparen, wo es geht. Was bei denen ja auch
irgendwie ist nämlich wirklich Modell so. Passt. Ist nicht schön, aber es ist tatsächlich. Das heißt, wenn ihr mal eine harte Landung erlebt, ist es entweder Missgeschick oder mit Absicht. Das weiß man nicht.
Und damit ist es auch eigentlich egal. Weil genau. Du wirst nicht rauskriegen, was es war. Es sei denn, du gehst zum Kapitän und fragst, war es Missgeschick oder war es Absicht?
Da sagt er, nee, das ist. Und dann kommt die Erklärung, die ich gerade.
Also deswegen haben wir letzte Woche pausiert. Diese Woche sind wir wieder da. Das ist sehr schön. Für mich geht es eben, wie Herr Stett gerade schon ansprach, nach Paris in der kommenden Woche. Das ist auch interessant. Also ich habe jetzt, das war jetzt nicht so, dass ich mir das vorgenommen habe, das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich London, Paris und Berlin dieses Jahr abgehakt habe als große Hauptstädte europäisch. Mal gucken, welche noch so dazukommen. Was noch so geht dieses Jahr. Das fand ich irgendwie interessant, dass man sich so in Deutschland, Frankreich und England schon mal auf die Hauptstädte geeinigt hat dieses Jahr. In und um Paris gibt es dann Johannes Passion, das habe ich auch schon mal erzählt. Erstes Mal Solo mit einem Tölzer Knabenchor. Und das wird bestimmt schön, weil wir haben 4 Konzerte in 7 Tagen. Davon ist einer im Probentag noch. Das heißt, wir haben 2 Tage frei. Da kann ich mir bestimmt auch mal das ein oder andere anschauen, was mir bisher in Paris immer nicht so vergönnt war, wenn ich dort war, weil immer entweder war gerade irgendwas Katastrophales passiert. Das war, ich glaube, 2015 war ich das erste Mal in Paris mit auch ein bisschen Zeit. Da war gerade dieses Bataclan-Attentat. Das heißt, es standen überall Militärs vor den großen touristischen Einrichtungen mit großer Wumme und die Schlangen waren unendlich lang, weil natürlich die Sicherheitsvorkehrungen so hochgeschraubt wurden, dass man sehr, sehr lange angestanden hat, aus verständlichen Gründen. Da habe ich mir dann aber das ganze touristische Zeug immer eher geschenkt und seitdem war es immer so, wenn ich mal über Paris oder an Paris vorbeigekommen bin, dann war es immer eher kurzzeitiger Aufenthalt im Zwecke der Durchreise, da war jetzt nie irgendwie Zeit, sich was anzugucken. Das heißt, dieses Mal habe ich die Hoffnung, dass ich auch was sehe von der Stadt, zumal ich in einem Airbnb untergebracht bin, beziehungsweise mich selbst dort untergebracht habe und da auch ein bisschen eigenständig quasi mit der Metro von links nach rechts fahren kann.
Das ist super. Nee, freut mich wirklich sehr. Das ist immer, ich bin einmal bisher in Paris gewesen, hatte einen Nachmittag Zeit gehabt, leider nur. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, zumindest mal zum Eiffelturm mit der U-Bahn zu fahren, weil ich das gerne mal sehen wollte. Und ich fand es doch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, also oft ist es ja so, dass man sich immer weiß Gott was vorstellt von so einem Wahrzeichen. Und das dann kommt mal hin und dann ist es, naja, ist halt da. Ne? Aber ich muss sagen, dass ich, als ich dann dort war, es hat mich wirklich schwer beeindruckt. Also nicht nur dieser Turm selber, der ja auch architektonisch einfach irre ist, wenn man so ein bisschen was von Statik versteht, ist das einfach, also ich verstehe nicht viel von Statik, aber ich habe es zumindest mal eine Vorlesung gehabt, ja. Dann ist es höchstgradig beeindruckend und auch das Ambiente da ist sehr, also ja, es ist sehr, genau.
Ja. den Eiffelturm gesehen habe ich auch, also das habe ich mir tatsächlich auch nicht leben lassen. Ich stand auch vorm Louvre, aber ich bin dann zum Beispiel nicht reingegangen, weil die Schlange so lang war, das hätte stundenlang gedauert, bis du dort reinkommst. Das ist ja jetzt zum Teil
immer noch so. Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht geschafft. Also es sind auch, man sieht das ja auch aus, man kennt das aus Büchern, aus Filmen kennt man die Stadt, ja. Ja, ist schon legendär eigentlich, ne?
Es ist, ich finde es auch ein interessantes Gefühl dort in der Stadt. Also das kriegt man ja dann doch meistens mit. Also ich finde, es ist wirklich ein merkbar anderes Lebensgefühl als hier in den deutschen Städten zum Beispiel. Wobei man da ja sagen kann, das ist jetzt vielleicht eine Plattitüde, weil das hast du in, ich sag mal, in Spanien oder in Italien erlebt man das ja auch, dass das ein anderes
Lebensgefühl ist. Genau, absolut.
Ja. Aber ich fand ganz interessant, was du eben gesagt hast, weil ich bin dann so im Kopf durchgegangen. Ich habe gar nicht so viele enttäuschende Wahrzeichen in meinem Leben gesehen bisher, muss ich sagen. Also was hast du da ein konkretes Beispiel, was dir da im Kopf schwebt, wenn du sagst, du stehst manchmal vor so Wahrzeichen und denkst dir, ja gut, das ist es jetzt? Weil ich fand, um dir kurz Zeit zum Denken zu geben, ich fand so...
Ja, ich weiß es jetzt schon, ja, aber ja, ja, okay. Erzähl mal.
Ich fand zum Beispiel diesen fetten Buddha in Kamakura, den wir uns damals in Japan angeguckt haben, fand ich, da war exakt das, was er versprochen hat, nämlich dick und riesig. Das war schon sehr beeindruckend, gerade aus unserer Kinderperspektive. Eiffelturm, okay. Ich fand den Taipei Tower auch krass, den wir gesehen haben. Was gibt es denn noch so? So diese ganzen... Freiheitsstatue fand ich irgendwie cool, aber vor allem wegen der Reputation und der Atmosphäre so. Aber die fand ich jetzt nicht mega beeindruckend. Ich fand das schon geil, da mal zu sein, diesen Wahrzeichen, die mal zu sehen. Aber was hat dich so enttäuscht?
Enttäuscht nicht. Also das würde ich so nicht sagen. Oft ist es genau wie du beschrieben hast, man kommt hin und es ist so, wie man sich vorgestellt hat. Aber beim Eiffelturm hat es mich eben wie bei manch anderen auch doch überwältigt. Also halt war es mehr, als ich mir vorgestellt habe. Ja. Witzig, dass du diesen Buddha ansprichst, weil genau den habe ich gerade im Kopf gehabt, als den habe ich mir größer vorgestellt. Ah, ja. Ja, von Fotos und so weiter. Nicht, dass er nicht beeindruckend sei oder so. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich da halt als Sechstklässler das erste Mal war und mir einfach die Welt größer vorstelle, als sie ist. Ja. Und genau so war es da eben auch. Also da ging es auch mehr, da habe ich auch weniger den Buddha als das Ambiente in Erinnerung. Ja, den Buddha, den habe ich eigentlich nur von Fotos noch so richtig, die Erinnerung, die sich daraus ergibt, kommt von Fotos, aber das Ambiente kommt von dem, was ich in Erinnerung habe, erlebt habe. Zum Beispiel nämlich, das ist ja am Meer, nicht wahr?
Ja.
Ja, aber ja, das ist nicht weit weg zumindest.
Das ist quasi eine Insel, eine Insel da irgendwo, in Japan sogar extra irgendwie.
Jedenfalls sind wir an demselben Tag bei beiden Malen, wo wir da gewesen waren, noch am Meer gewesen. Und da kann ich mich zum Beispiel sehr genau erinnern, wie das war, als man da noch was zu essen bekam und die Möwen einem das fortgefressen haben.
Ja.
Und da man aufpassen musste. Daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Schuhen in der 10. Klasse war ich das letzte Mal da. Da hatte ich so die Allüren, dass ich Konzertschuhe auch tagsüber trug, allerdings noch ein paar andere für Konzerte dabei hatte, weil ich dachte, bist jetzt erwachsen, kannst seriös aussehen. Ich finde es nach wie vor cool, auch gescheite Schuhe tagsüber zu tragen, auch Anzugsschuhe. Ich finde, es sieht schön aus, gibt ein gutes Gefühl, ist halt meistens zu kalt im Winter, aber egal. Ich hatte die also an, wir sind an diesem Strand gewesen und es floss Salzwasser auf diese Schuhe. Damit waren sie ruiniert. Das sind so Sachen, an die ich mich erinnere. Aber ich habe kein schlechtes Gefühl damit. Sondern es war irgendwie, ich weiß nicht, schön und sehr echt.
Das finde ich
so
aber...
So kann man es eigentlich sagen. Das sind so Sachen, an die ich mich erinnere, nicht an das Bauwerk.
Das finde ich gerade total interessant. Dann werde ich jetzt die drei Dinge mal ummodeln. Ich hatte nämlich eigentlich was ganz anderes rausgesucht für heute. Aber ich finde es gerade total spannend. Was sind denn deine drei favorisierten oder die drei Wahrzeichen, wo du sagst, da muss man mal hin, weil ich fände ganz, ganz viele Wahrzeichen, von denen wir gerade so gesprochen haben und touristische Attraktionen, finde ich total cool, also auch so, wenn man an London denkt, London Bridge, Big Ben, London Tower, so diese ganze Ecke, das ist schon auch geil, London Eye, gut, das kann man jetzt machen oder muss man nicht, aber es gibt in der Welt auch so viele coole Wahrzeichen. Und wenn ich mir jetzt so überlege, da gerne mal die Meinung einreichen von allen anderen, was wir in Berlin für Wahrzeichen haben, da im Verhältnis, das stinkt ja völlig dagegen ab. Also Fernsehturm fand ich zum Beispiel, das ist so die einzige Enttäuschung, die mir wirklich einfallen würde, weil das fand ich mega langweilig.
Ja, die vielleicht auch noch. Ja, stimmt.
Und das Brandenburger Tor, ja gut, das ist, sieht halt nett aus. Aber ich fand, wenn ich zum Beispiel vergleiche das Brandenburger Tor mit dem Arc de Triomphe in Barcelona oder auch im Triumphbogen in Paris zum Beispiel, das ist ja eine ganz andere Liga, auch irgendwie vom historischen Wert gefühlt. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es mir nur so, weil das so ein bisschen wieder ist, der Prophet im eigenen Land, aber ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Wahrzeichen in Berlin sind nicht so cool wie die Wahrzeichen woanders.
Das ist interessant, weil ich hätte jetzt Berlin als Wahrzeichen gesagt, also nicht, also als Konglomerat, also einige davon zusammen ergeben eine Sache, die man gesehen haben sollte. Es ist eben schwer, als jemand, der nicht bei allen Wahrzeichen war, zu sagen, da muss man mal gewesen sein. Es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es ganz davon abhängt, was man schon gesehen hat.
Und, aber davon ausgehend, das ist ja interessant
eine Person für die Leute ist.
Vielleicht.
Wenn du davon ausgehst, genau. Was du also ich denke, Berlin, insofern ist es interessant, weil eben doch das Brandenburger Tor interessant ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass dort mal Schluss war für viele. Und deshalb finde ich es interessant, weil als ich da durchging, oder jedes Mal, wenn ich da durchgehe, denke ich mir, das ist einfach ein Privileg, da durchzugehen. Im Vergleich für viele Generationen, die es nicht konnten. Ja. Und deshalb finde ich das spannend.
Ich überlege gerade, ob mir das schon reicht, um so ein Bauwerk eindrucksvoll zu machen. Weil ich finde, da gehört halt...
Mir schon.
Also für mein Gefühl gehört da halt so diese architektonische Ebene auch mit dazu. Also ja, na klar, das hat so geschichtlichen Eindruck, macht das. Ja, also ich verstehe das. Ich verstehe das Argument. Aber irgendwie, wenn du es jetzt vergleichst mit der Freiheitsstatue zum Beispiel, den Hintergrund dieses Baues mit dem Aussehen und dem ikonenhaften Erscheinungsbild dieses Baus, dann hat das doch einfach irgendwie nochmal eine andere Ausstrahlung einfach, finde ich, als das Brandenburger Tor. Aber vielleicht, wie gesagt, ist das auch einfach, weil man das Brandenburger Tor kennt. Also weil man da schon mal war, weil man weiß, das ist hier in der Nähe, kann man jederzeit hin. Vielleicht ist es einfach nur das, ich weiß es nicht.
Ja, also es ist so, dass bei der Freiheitsstatue ist es auch so wie beim Brandenburger Tor. Wir können da jederzeit hin, wir fliegen da einfach hin und reisen da ein und fliegen wieder ab. Es gab Zeiten, wo das überhaupt nicht möglich war, wo die Leute die Freiheitsstatue gesehen haben, aber sie nicht wussten, ob sie dort überhaupt ankommen oder ob sie da reingelassen werden oder nicht. Insofern, das ist ähnlich. Ich würde mal die Frage ein bisschen versuchen umzumünzen auf, die man gesehen haben muss, wenn man da ist. Weil es gibt so viele Sachen auf der Welt, die man wahrscheinlich, wo es schwierig ist zu sagen, reist da bitte hin, guckt es euch an. Sondern eher, wenn man da ist, ist es gescheit, sich das mal anzuschauen. So würde ich es jetzt auf die Freiheitsstatue in Berlin beziehen und ich mache jetzt einfach eine lose Auswahl an Sachen. Wenn man in Rom ist und ein bisschen Zeit hat, vorher mal ein Ticket buchen, in die Vatikanischen Museen gehen. Nicht unbedingt, um es toll zu finden, aber um es gesehen zu haben. Ich fand es toll. Gleichzeitig natürlich schwingt da viel Kritik mit, das ist sowieso klar. Aber wenn man im Petersdom steht, das kannst du mit Worten schwer beschreiben, was da für Gefühle einwirken. Und das ist auch bei jeder Person anders. Ja? Der erste Satz, der mir zum Beispiel eingefallen ist, ist nicht der einzige, aber der erste war Ablasshandel. Und das hätte ich nicht gedacht, ja. Da ist mir das erstmal bewusst geworden, was man da im Geschichtsunterricht überhaupt gelernt hat. Und gleichzeitig ist es natürlich beeindruckender Bau und architektonisch nicht zu verachten. Also es ist also sogar beeindruckend.
Von diesem Punkt her, also der Hintergrund ist natürlich streitbar, ohne Frage. Aber was mir von unserem Erlebnis im Petersdom halt hängen geblieben ist, ist, dass der Kollege, der da die Führung gemacht hat mit uns, beziehungsweise der uns da ein bisschen was erklärt hat, dass der sagte, in diesem Bau. Und manchmal verliert man ja in der Größe des Raumes völlig die Relation. Ja, also man verliert die Fähigkeit einschätzen zu können, wie groß ist das jetzt wirklich. Und als der sagte in den Petersdom, das ist jetzt ungegoogelt, ja, aber ich meine, der sagte damals, in den Petersdom geht 7-mal der Kölner Dom rein. Und der Kölner Dom ist ja schon kein kleines Bauwerk.
Ja, zumindest der Inhalt. Ja. Also wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber sagen wir das Volumen.
Ja. Und ich meine, sagte der nicht sogar bis zu 20.000 oder 40.000 Plätze?
60.
Also nur um das mal zu verdeutlichen, ja, das Ding ist so groß wie ein Fußballstadion.
Das ist auch so, wenn man da drin singt, wir haben ja da drin gesungen, unverstärkt ist das, wie wenn du draußen singst.
Ja.
Das ist wie wenn du draußen, wie Open Air, so ein Riesenteil ist das, ja.
Ja. Deswegen musstest
also du musst den Chor verstärken. Das musst du dir mal geben.
Mit zum Teil ausgebildeten Sängern. Also nämlich nicht beim Zumanern, sondern beim Chor der Capella Sistina. Da singen ja in den Männerstimmen ausgebildete Leute mit. Also selbst die schaffen das im Zusammenhang mit uns nicht, den Raum anzuregen. Also das fand ich krass, das ist auch hängen geblieben. Vor allem, weil wir auch, glaube ich, so ein, zwei Konzertreisen vorher im Kölner Dom ja mal Bachmut hätten gemacht haben und dort der Geist hilft unserer Schwachheit. Aber ich erinnere mich noch, wie stolz sie darauf waren, dass die oben noch ein Schallsegel eingesetzt haben, was den Nachhall im Kölner Dom von 11 auf 7 Sekunden reduziert hat. Hat aber trotzdem da nicht gereicht. Wir haben der Geist hilft unserer Schwachheit gefühlt im halben Tempo wie sonst gemacht, weil man sonst einfach nichts verstanden hätte von der Motette. Und sich dann vorzustellen... Ja, hat man
auch so nicht. Also es rauschte trotzdem wie Sau, aber.
Und sich dann vorzustellen, dieses Gebäude geht 7-mal, also in welcher Form auch immer, in diesen Petersdom, das war irgendwie irre. Das hat mein Vorstellungsvermögen völlig gesprengt. Ich hätte fast was anderes gesagt. Ja.
Also kleiner Nebensatz dazu. Ich höre gerade das Hörspiel Illuminati, also Dan Brown.
Ja.
Genau. Und ich lasse es mir gerade vorlesen, weil ich aus diversen Gründen wenig zum Lesen komme aktuell. Deshalb ist das immer mein Lesen, dass ich mir das halt als nicht Hörspiel, sondern als Hörbuch anhöre. Also ich finde auch das sehr, sehr anregend. Ja. Das ist eine Empfehlung. Ja, also das war jetzt Nummer 2.
Wie würdest du denn, ganz kurz, wenn ich da mal noch einmal ganz kurz einhaken darf, würdest du sagen, Kolosseum sollte man machen und so, nicht Markusplatz, wie heißt denn das Ding, wo die Wagenrennen veranstaltet haben? Arena,
Zirkus,
die
da auch Maximus. Ausgegraben
ist. Genau, Zirkus Maximus.
Zirkus Maximus. Der zum Beispiel hat mich auch enttäuscht.
Ja, den fand ich auch.
Ist riesig. Ist aber eben nicht wahnsinnig beeindruckend aus meiner Sicht. Muss man sagen, dass er halt schon so alt ist, das, was man sich dann
einsickern lassen sollte. Ich erinnere den so wirklich als einfach nur eine Sandfläche, als eine relativ große Sandfläche.
Ja, also ich erinnere den als bewachsene Grasfläche, weil das ich immer im Winter da war.
Ach so, na gut.
Ja.
Aber also, genau. Dass du von dem enttäuscht warst, das fühle ich, das ging mir auch ein bisschen so. Das war so ein bisschen unspektakulär.
Enttäuscht ist ein sehr starkes Gefühl für
man muss ja,
das, was ich empfunden habe.
Okay, es ist zu stark. Nee, man muss ja immer sagen, wenn du diesen direkten Vergleich hast, du hast den Petersdom, der ja noch sehr aktuell wirkt, dadurch, dass da relativ wenig Verschleiß mitzukriegen ist, im Vergleich eben zum Beispiel zum Circus Maximus, oder eben das Kolosseum, was ja in seiner Grundfeste noch durchaus erkennbar ist, wie das mal gemeint war, ist eben so ein, man verzeiht mir das, dieser loppe Formulierung, so ein besserer Sandhaufen, da irgendwie echt unspektakulär dagegen. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, weil mir ging es tatsächlich ähnlich, als ich dort war.
Ich glaube, das ist es nämlich auch. Rom ist ja ein lebendiges Museum und wenn du dann halt so ein unlebendiges Stück Sand hast, dann, ich glaube, das ist die Relation. So, Nummer 3.
Nee, das war Nummer 2.
Das war Nummer 2.
Nee, was war Nummer 1 nochmal?
Nummer 1 war Berlin grundsätzlich und zum Beispiel das Brandenburger Tor eben einfach wahllos genommen. Also es fällt mir sehr schwer, Nummer 3 auszuwählen. Muss ich wirklich sagen, diese Frage zu beantworten ist eine der schwierigsten aus den Gründen, die ich schon mal gesagt habe. Aber ich sage jetzt dann in diesen Fällen immer, was mir eben gerade in Sinn kommt.
Was ja völlig okay ist. Es geht ja um quasi deinen Geschmack. Was würdest du sagen, das lohnt sich, dahin zu gehen?
Ja.
Und in diesem Moment stellte er fest, er hat gar keinen Geschmack.
Das Problem ist Sagrada Familia, so heißt die, in Barcelona.
Ah, okay, ja.
Weil die noch nicht fertig ist.
Aber bald.
Sie wird seit 600 Jahren gebaut, ne?
Ja, sowas.
Also seit vielen hundert Jahren jedenfalls. Und das finde ich eben interessant, dass man da ein Stück, das ist nämlich lebendige Geschichte.
Also dieser,
für mich sowas.
Dieser Bau von Antonio Gaudi, der Architekt war,
genau.
Der hat es also angefangen. Es war aber, glaube ich, so komplex, das Werk, ich meine mich zu erinnern, dass das, was er sich dort ausgedacht hat, so komplex war, dass es eigentlich nicht darzustellen war für die Mittel und Wege, die sie damals hatten. Dementsprechend brauchte der Bau einfach deutlich länger, als sie den anberaumt haben. Aber ja, verstehe ich auch, ist ein wahnsinnig geiler Raum.
Also man merkt schon, die Art und Weise, wie ich Dinge empfehle, was man gesehen haben muss, ist sehr von Emotionen und von dem, was es in mir auslöst, geprägt. Und für mich sind Sachen immer dann besonders, wenn ich dort bin und mehr oder weniger erleben kann, was andere Menschen dort wahrscheinlich schon erlebt haben oder wer dort schon war. Oder dass man, ich versetze mich dann viel in die Zeit zurück, die dieses Bauwerk schon erlebt hat. Mhm. Ja, und wenn man dann eben, wenn das eben Bauwerke sind, die nach wie vor das, oder die nach, leben, die nach wie vor leben, in Anführungsstrichen, zum Beispiel eben dieser Bau, dieser Sagrada Familia, so wie das jetzt gebaut wird, haben das schon viele Generationen vor mir erlebt, dass diese Kirche gebaut wird oder dieser Bau. Beim Brandenburger Tor eben zu überlegen, hier standen andere, die haben Sachen gefühlt, die es jetzt nicht mehr gibt, Gott sei Dank, ja, oder auch leider, ja, für manche vielleicht auch leider, und beim Petersdom ist es ähnlich, da liegt der heilige Petrus begraben, sagt man, ja, oder ist eben so, sagt man, ja, oder wahrscheinlich ist es auch so, und das ist schon, sind so Dinge, das geht dann in mir vor. Es ist nicht nur die Architektur, sondern eben auch, was da schon geschehen ist und dass man in dem Moment dort ist.
Ja, finde ich.
So ist es für mich.
Nee, finde ich auch schön formuliert. Also ich finde wirklich dieses Zusammenkommen von Optik und Architektur mit geschichtlicher Relevanz und geschichtlicher Schwere, das ist das, was es eigentlich zu ikonischen Wahrzeichen macht am Ende.
So geht's mir. Ich weiß, dass andere das anders erleben, was auch völlig in Ordnung ist, aber du hast mich ja gefragt.
Genau.
Und es ist natürlich ein Privileg, dass man das machen kann heutzutage. Und jetzt habe ich das, was ich abschließend dazu sagen wollte, vergessen.
Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil das gibt mir die Möglichkeit, auch nochmal zwei Sachen mit in den Ring zu werfen. Denn solltet es euch jemals nach Japan ziehen oder ihr da irgendwie mal im Urlaub sein oder was auch immer, was ich sehr empfehlen kann, weil eine wahnsinnig schöne Region. Was mich nachhaltig wirklich beeindruckt hat, war die Tempelanlage in Kyoto. Das kennt man aus so manchen Filmen. Das sieht so ein bisschen aus wie so orange Türrahmen, die so hintereinander stehen. Das hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Das ist eine Wahnsinnsanlage. Ich weiß gerade nicht mehr, wie alt der genau ist, aber lass mich lügen, 5000 Jahre oder sowas. Das ist wirklich irre und das Ding steht immer noch. Und das kennst du das, wenn Orte so eine ganz, also ich neige eigentlich nicht zur Spiritualität, aber wenn die so eine ganz eigene Atmosphäre ausstrahlen?
Ja, absolut.
Und das fand ich total krass. Also ich bin dort diese Treppen hochgegangen, man läuft ja da hoch zu diesem Tempel, und ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis zu reden dabei, was bei mir relativ selten ist. Sondern man hat irgendwie diese Atmosphäre so aufgesaugt und dachte so, krass, das sind irgendwie so Stufen, die gehen die Leute seit so und so viel tausend Jahren. Nun ist Kyoto ja auch eine sehr besondere Stadt, ehemals Hauptstadt von Japan gewesen, bevor es dann Tokio wurde. Deswegen auch Kyoto, Tokio. Ja. Also auch geschichtlich sehr relevant. Da muss ich jetzt aber, also das ist jetzt ein bisschen gefreestyled, ich weiß nicht, ob das stimmt, der historische Fakt, ich glaube aber tatsächlich ja, dass das ursprüngliche Ziel der Bombe, das ganz ursprüngliche Ziel der Bombe, die am Ende Hiroshima getroffen hat, war meines Erachtens Kyoto, ja, und wurde dann nicht genommen. Aus völlig profanen Gründen hat man sich dann für Hiroshima entschieden. Und das finde ich irgendwie auch nochmal so krass, dass diesem Ort einfach die komplette Auslöschung drohte und du heute aber trotzdem noch in der Lage bist, quasi diesen Geist dort aufzusorgen. Also da kam so viel zusammen irgendwie, das hat mich irgendwie sehr bewegt in dem Moment. Das ist das eine. Das andere in Japan war dieses Hiroshima-Gedenkmuseum in Hiroshima selber. Also das war auch sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Das wollte ich aber eigentlich ursprünglich gar nicht empfehlen, kam ich jetzt bloß gerade noch drauf. Und ansonsten finde ich wirklich, wir haben in Europa echt coole Wahrzeichen auch, die man sich wirklich mal geben kann. Deswegen fiel mir aber eben auf, dass Berlin von meinem Gefühl her, das ist ja jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, da irgendwie so ein bisschen abfällt dagegen, wenn man sich so vergegenwärtigt. Weil zum Beispiel damals, wenn du dich erinnerst, als Notre Dame gebrannt hat, das hat mir irgendwie auch wirklich wehgetan, das zu sehen. Weil da stand ich 3 Jahre vorher noch drin und habe mir das mal angeguckt. Das ist schon auch ein wirklich geiler Bau. Und den da so in Flammen zu sehen, das ist schon wirklich krass. Das ist ja auch uralt. In Notre Dame ist die Mehrstimmigkeit entstanden damals mit Leonin und Perutin. Also auch musikgeschichtlich ein unfassbar wichtiger Ort. Den dort so in Flammen zu sehen, das hat schon nicht nur dort gebrannt, sondern auch in der Seele, muss ich sagen.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also, wichtiges Thema. Ja. Sehr schön, dass du die Sachen angesprochen hast.
Würde mich aber jetzt interessieren, machen wir mal so ein kleines Community-Ding draus. Gibt es denn Wahrzeichen, die unsere Hörerinnen und Hörer gut finden und schlecht finden? Ja, also vielleicht habt ihr ja ähnlich wie wir jetzt beim Circus Maximus mal erlebt, ja, habe ich mir irgendwie schöner oder spektakulärer vorgestellt und dann stand man davor und es war gar nicht so. Oder gibt es irgendwas, was ihr erlebt habt, wo ihr sagt, da muss man mal hin? Wo ich zum Beispiel unbedingt mal noch hin möchte, ist eigentlich in Rio die Christusstatue, die riesige. Das ist was noch auf meiner Bucketlist steht. Ansonsten gibt es noch so ein, zwei, drei Orte, wo ich wirklich auch gerne noch mal hin möchte. Aber das würde mich interessieren. Wie ist unsere geneigte Hörerschaft und Hörerinnenschaft da so drauf?
Ja, das würde ich wirklich auch gerne wissen. Also es ist so, das würde ich auch vorstellen wollen, gern. Also konkret die Frage,
gern.
Welche Wahrzeichen haben dich besonders beeindruckt und welche weniger?
Das ist gut. Gute Arbeitsanweisung.
Die Frage der Woche.
So, haben wir mal wieder eine Frage der Woche,
hat man lange nicht, genau. Ich habe allerdings noch ein Wortspiel der Woche.
Oh ja, dann raus damit.
Und zwar auf einem Kaffeebecher. Vorsicht vor dem Mund.
Moment. Ja,
okay. Moment. Vor dem Mund. Weil es gibt, da hängt doch überall an Zäunen irgendwelche Schilder. Vorsicht vor dem Munde.
Oh Gott. Ei,
und dann steht auf dem Kaffeebecher Vorsicht vor dem Munde. Oje. Okay?
Ja, okay, verstanden.
Ja. Ei. Ja, ist schlimm. Also besonders schlimm sind sie dann, wenn man sie erklären muss.
Machen Sie das nicht. Einfach nicht. Ich habe noch, vielleicht zum Abschluss der Folge, wir labern ja schon wieder 35 Minuten, ich habe noch eine völlig profane Frage, die aber für mich ein neues Huhn- oder Ei-Conundrum ausgelöst hat. Herr Stett, glaubst du, es gibt mehr Beine oder mehr Augen auf der Welt?
Bitte was?
Naja, ich weiß gar nicht, habe ich das neulich im hochgeschätzten Podcast.
Ach, es ging wahrscheinlich, ja, also es geht um Starren und Nicht-Starren.
Nein, es geht um die einfach ganz profane Frage, glaubst du, es gibt mehr Beine oder es gibt mehr Augen auf der Welt, so an Lebewesen?
Ach so,
weil
quasi.
Es gibt ja Lebewesen mit mehr als zwei Augen, aber es gibt eben auch Lebewesen mit mehr als zwei Beinen. Und die Frage ist, mittelt sich das aus und gibt es am Ende mehr Augen oder mehr Beine?
Ich glaube, es gibt mehr Augen.
Glaubst du?
Ja. Ich glaube, es gibt mehr Augen, ja.
Wenn man so drüber nachdenkt, haben die Tiere, die mehr als zwei Beine haben, auch oft mehr als zwei Augen.
Ja.
Ne? Nee, wobei,
das ja, stimmt nicht. Ja, und vor allem sehr viel
also
mehr
grad, als zwei. Gerade bei Säugetieren, also wenn ich so an Katzen denke, an Großkatzen oder so, dann stimmt das ja gar nicht. Die haben ja vier Pfoten.
Ja, ist halt die Frage, was Beine sind. Ne?
Naja,
also, weil wir haben ja eigentlich auch vier Beine.
Na gut, aber wir gehen ja
aufrecht. Wir gehen halt nur auf Zweien.
Genau.
Genau, also wir gehen aber nur auf Zweien.
Gliedmaßen, die den Boden berühren. Also die zur Fortbewegung benutzt werden und den Boden berühren.
Wahrscheinlich mehr Augen.
Denkst du?
Ja.
Es auch
gibt
da.
Ja so, es gibt ja doch Tiere, die deutlich mehr haben als, und davon gibt es sehr viele Tiere, die durchschnittlich mehr Augen als Beine haben.
Aber es ist so unfassbar witzig, weil man kommt dann wirklich genau auch in diese Pseudowissenschaft, in dieses Pseudowissenschaftliche wie bei Huhn oder Ei. Aber auch da, ja,
man
wenn ihr das Gefühl
man
habt...
Man kann es nicht, also es, da merkt ihr, dass man gewisse Sachen einfach nicht schätzen kann.
Wenn ihr dazu ein Gefühl habt, alle, die ihr da zuhört jetzt gerade, dann raus damit. Ich meine, ich habe die Frage neulich im Podcast 7700 Tage bei Stilo Ducaccio gehört, ich bin mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Fakt ist aber, die hat mich nachhaltig beschäftigt. Und jetzt ja vielleicht euch auch.
Ja, also ich muss noch kurz sagen, woran ich gedacht habe.
Ja.
Ich muss es zugeben, man hat sicher an meiner Nachfrage schon festgestellt. Für mich ging die Frage in Richtung Sexismus. Gibt es mehr Augen oder mehr Beine?
Oh, das ist ja eine ganz andere Deutungsebene noch.
Das ist eine ganz andere, aber auch eine wichtige aus meiner Sicht.
Ist jetzt nicht ganz so profan.
Gibt es mehr Augen mehr Beine?
Wie ich es eingeführt hatte, aber auch...
Das ist auch eine wichtige Frage.
Das Thema vertagen war an der Stelle, würde ich vorschlagen.
Das würde ich auch sagen, dass wir das vertagen, aber die Frage sollte man sich mal stellen.
Ja, das stimmt. Tut das im Privatissimum und ansonsten habe ich noch eine Empfehlung für euch. Für uns geht es jetzt morgen, was ist denn heute? Heute ist Freitag. Für uns geht es morgen.
Ja.
Das habe ich gar nicht gesagt. Es ist Freitag jetzt 12.25 Uhr, nur für die, die es gerne interessiert.
Was, so spät ist es schon?
Ja, für uns geht es morgen nach Kronberg, denn wie schon gesagt, sehen wir am Sonntag bei der Kronberg Academy ein Konzert. Deswegen bin ich auch recht müde, weil wir gestern den ganzen Tag in Berlin waren. Dann bin ich nach Leipzig gekommen, habe hier noch Chorprobe gemacht und bin dann tot ins Bett gefallen. Und danach geht es direkt, also das Konzert am Sonntag ist um 11 und 16 Uhr geht mein Flieger nach Paris. Und dann ist da Montag Probe und dann geht die ganze Sache los. Nicht?
Dann völlig verrückt.
Berichte ich euch dann hoffentlich nächste Woche, wenn ich irgendwo mal einen Zeitslot finde, aus Paris, was die Lage da so ist.
Ja, gerne. Bin gespannt.
Ne? Ich habe noch eine Empfehlung. Das ist diese Woche Cory Wong. Das ist auch so ein hyperkrasser Jazzmusiker, der, glaube ich, auch tausende Instrumente selber spielt. Bei dem gibt es Musik zu hören. Ich glaube, überall da, wo man Musik streamen kann, kann ich dringend empfehlen. Macht absolut Spaß. Gibt da einen Song Golden, den könnte ich den ganzen Tag hören. Der ist nämlich wirklich einfach im Songwriting, in der Komposition, im Arrangement, macht der so viel Laune. Und gerade wenn die Sonne jetzt so rauskommt und es wieder wärmer wird, ist das ein Song, den kann man gar nicht oft genug hören. Von daher Cory Wong, Cory Wong, kann ich absolut empfehlen. Meine Empfehlung der Woche. Ansonsten habe ich noch einen Heinz. Herr Stett hat das letzte Wort sonst zuvor.
Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche und beste Gesundheit.
Ein schönes Wort. Und ich habe von Heinz Erhardt wieder etwas, man muss das ja dazu sagen, etwas durchaus Satirisches dabei. Ich gehe davon aus, dass ihr den doppel- und dreifachen Sinn dahinter verstehen werdet, weil ihr alle intelligent seid. Heute hört ihr von ihm das Weidenröslein. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Das Weidenröslein. Nicht ganz so frei nach Johann Wolfgang Amadeus von Goethe. Sah ein Knab ein... Achso, nee, scheiße, ich hab verkackt. Ich komme nochmal rein. Das Weidenröslein, muss es richtig heißen. So, jetzt. Sah ein Knab ein Rösslein stehen, Rösslein auf der Weiden. War schon alt und gar nicht schön, und es konnte kaum noch sehen, doch er saß mit Freuden. Rösslein, Rösslein, Rösslein braun, Rösslein auf der Weiden. Knabe sprach, wie schön ist's heut, Rösslein auf der Weiden, keine böse Wolke dreut, alles ist voll Heiterkeit, und die Luft ist Seiden. Rösslein, Rösslein, Rösslein braun, Rösslein auf der Heiden. Rösslein sah ihn traurig an, Rösslein auf der Weiden. Dort kommt schon der Bauersmann, spannt mich vor den Wagen an, schlägt mich mit der Peitsche dann, bis ich nicht mehr weiter kann, muss so viel erleiden. Rösslein, Rösslein, Rösslein braun, Rösslein auf der Weiden. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so, Raketengude.